mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen heute einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 13. 13, und zwar vom Anfang des Kapitels bis zum Vers 23. Das Gleichnis vom Sämann. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Warum rede ich in Gleichnissen zu ihnen? Weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören, und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auch das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Soweit das Wort Gottes. Herr Jesus Christus, unser heutiger Predigttext schildert uns das erste aus einer Reihe von Gleichnissen, die der Herr Jesus Christus dem Volk verkündet. In den Gleichnissen geht es darum, himmlische, geistliche Wahrheiten über das Reich Gottes, über das Reich der Himmel, in anschaulicher Weise darzustellen. Manchmal beginnen die Gleichnisse ja auch mit dem markanten Wort: Das Reich der Himmel gleicht einem, und dann folgt ein vertrauter Umstand aus dem irdischen Alltag. Es ist viel über die Frage debattiert worden, warum Jesus vieles in Gleichnissen gelehrt hat. Auch die Jünger stellen Jesus in unserem Text die Frage, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Wohlgemerkt, mit ihnen. Die Jünger hatten vielleicht bemerkt, dass das Gleichnis vom Seemann die vielen Zuhörer verwirrt hatte. Und das war doch sehr erstaunlich. Denn ein Gleichnis hat ja gerade den Zweck, eine schwierige Sache einfach und anschaulich zu erklären. Nichts anderes ist der Zweck eines Gleichnisses. Zuweilen hört oder liest man die Meinung, mittels der Gleichnisse wollte der Herr den Hörern etwas verbergen, die Dinge sozusagen in einer Geheimsprache vermitteln, die nur wenige Eingeweihte dann verstanden hätten. Dass das falsch ist, wird aus den Worten der Gleichnisse selbst klar. Hier werden Begebenheiten und Umstände geschildert, die den Hörern aus ihrem ganz normalen Alltag vertraut waren. Der Seemann beispielsweise, der mit seiner Schürze voll Saatgut über den Acker geht, war ein ganz geläufiges Bild. Deutlicher kann man nicht reden. Wir wollen also festhalten, in den Gleichnissen wird den Hörern die Wahrheit praktisch auf die Nase gedrückt. Wer sie dann noch nicht versteht, der ist entweder sprichwörtlich zu blöd oder aber, ja, was antwortet Jesus selbst auf die irritierten Fragen der Jünger? Seine Antwort greift zurück auf eine Passage, die wir vor einigen Wochen schon betrachtet haben, Jesaja 6. Er sagt nämlich, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. An ihnen wird die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Der Herr beabsichtigt, das Volk gerade mit dieser klaren Darstellung blind zu machen. Eines soll die Lehre in Gleichnissen zutage fördern. Das Volk sieht, aber erkennt nicht. Es hört, aber versteht nicht. Nichts aus dem Wort Gottes bleibt ihm verborgen. Aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Sie glauben nicht, sie bekehren sich nicht, sie werden nicht geheilt. Und durch diesen, ihren Unglauben, verwirklicht Gott seinen souveränen Ratschluss, sie zu verwerfen. Und eins ist gewiss, keiner von ihnen wird dann kommen können und sagen, er habe ja nichts gewusst. Denn sie haben es gewusst. Sie haben es in einer nicht mehr zu überbietenden Deutlichkeit vor Augen gestellt bekommen. Und doch haben sie dem Wort nicht geglaubt, sondern es verworfen. Bedenken wir, dass Jesus kurz zuvor diesen Landstrich und seine Bewohner wie folgt angesprochen hat. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, du bist zum Himmel erhöht worden, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das lesen wir in Matthäus 12, dem vorangehenden Kapitel. Die Gleichnisse sind für das unbußfertige Volk Mittel zum Gericht, Mittel, ihre Schuld noch offensichtlicher zu machen und in jede Entschuldigung zu nehmen. Aber die Gleichnisse haben natürlich auch eine Aufgabe hinsichtlich der Gläubigen, also auch für uns. Sie sind Lehre und Mahnung, und als solche wollen wir unseren Predigtext heute dann auch betrachten. Übrigens ist dieses Gleichnis in gewisser Weise ein besonderes. Nicht nur, dass es das erste Gleichnis ist, sondern es ist neben dem folgenden das einzige, das der Herr selbst auslegt und erklärt. Hier sehen wir, wie uns das Wort Gottes praktisch an die Hand nimmt, um uns das rechte Verständnis zu geben. Jesus selbst erklärt uns dieses und auch das folgende Gleichnis und gibt uns damit ein Vorbild, ein Muster, wie wir es mit den Übrigen tun sollen. Wenn die Geheimnisse des Reiches Gottes, die uns in den Gleichnissen anschaulich vor Augen gestellt werden, in der rechten Weise verstehen wollen, dann sollen wir den Pfad folgen, den unser Herr hier in Matthäus 13 vorgibt. Von allen Gleichnissen ist zu sagen, dass sie jeweils einen Aspekt des Reiches Gottes zum Inhalt haben. In wenigen Worten wird uns kein umfassendes Bild gegeben, sondern ein Aspekt wird besonders beleuchtet. So ist es auch hier. Das Gleichnis vom Sämann, vom Sämann, dreht sich um die Verkündigung des Evangeliums, um die Aufnahme des Wortes durch die Hörer und ihre Reaktion auf dieses Wort. Welches Ergebnis, welche Frucht bringt die Verkündigung des Evangeliums den Menschen zustande? Betrachten wir die Auslegung dieses Gleichnisses durch den Herrn selbst, im zweiten Abschnitt unseres Predigttextes, so erkennen wir, dass die Verkündigung des Evangeliums, die Predigt also, im Grunde nur zwei Reaktionen hervorruft. Entweder es wird angenommen und trägt Früchte, oder es wird verworfen und trägt keine Früchte. Es gibt in diesem Gleichnis grundsätzlich nur zwei Arten von Böden. Gute und schlechte, beziehungsweise fruchtbare und unfruchtbare. Aber diese beiden Kategorien werden wiederum in jeweils drei Unterkategorien eingeteilt. Der schlechte Boden ist entweder hart oder dünn und felsig oder dornig. Der gute dagegen bringt entweder hundertfältig oder 60-fältig oder nur 30-fältig Frucht. Mit diesen verschiedenen Bodensorten werden die Hörer des Evangeliums abgebildet. Wir können es uns jetzt einfach machen und eine gleichartige Einteilung auch unter den Menschen, die das Wort Gottes hören, vornehmen. Bei den einen fällt es auf fruchtbaren Boden, steht auf und bringt Früchte hervor. Das sind die Gläubigen, die Geretteten, die Erwählten. Und bei den anderen, na gut, das fällt auf unfruchtbaren Boden, geht früher oder später ein, das sind die Ungläubigen, die Verlorenen, die Verworfenen. Hier ist es ganz so einfach nicht. Auch die Gläubigen finden sich an manchen Tagen sozusagen auf unfruchtbaren Boden wieder. Und in gleicher Weise ist es auch um die Fruchtbarkeit bestellt. An manchen Tagen ist die hundertfältig, an anderen dagegen 30-fältig oder sogar noch weniger. Dieses Gleichnis ist also nicht nur in seiner äußeren Form sehr plastisch und praktisch gehalten, sondern auch in seiner Bedeutung für unser ganzes Glaubensleben. Darum wollen wir die Vergleiche, die der Herr in diesem Text anstellt, in ihrer Gesamtheit genauer betrachten und uns dann auch an diesem Wort messen. Der Herr Jesus Christus schildert den Hörern eine aller Orten bekannte Szene. Ein Bauer, ein Landmann, streitet über seine Ländereien. An der Schulter oder an der Hüfte hat er einen Sack mit Saatgut. Und jeden Schritt greift er in diesen Sack hinein und verstreut dann mit lässigem Schwung eine Handvoll Körner auf den Boden. Ein sehr vertrautes Bild, zumal damals, als die Landwirtschaft noch ein bedeutender Erwerbszweig war. Das ist ja schon ein großer Fortschritt, wenn Kinder wissen, dass Kühe nicht lila sind. Aber damals in Galiläa war die Landwirtschaft eigentlich ein jedermann vertrautes Gut. Aus der Deutung, die Jesus im Anschluss selber gibt, wird deutlich, was es mit diesen Damen auf sich hat. Diese stehen für das Wort vom Reich, Vers 19 lesen wir das. Also das Evangelium. in welchem uns das Reich der Himmel in Christus offenbart wird. Wie jeder natürliche Samen trägt auch das Evangelium das Leben in sich. Das Evangelium ist das Wort des lebendigen Gottes und es ist ein lebendiger Samen, ein Samen, aus dem neues Leben hervorgeht. Aber nun ist es bei Saatkörnern so, dass sie nur dann aufkeimen und zu einer richtigen Pflanze werden, wenn sie in entsprechend gutes Erdreich eingebracht werden. Deshalb wird der Landmann, bevor er mit der Aussaat beginnt, zunächst sein Land entsprechend vorbereiten. Er wird umflügen, er wird Unkraut und Steine entfernen und er wird natürlich auch für alles die richtige Zeit und das richtige Wetter erwarten. Das ist auch bei der Aussaat des Evangeliums. Um aufgehen zu können, muss es auf fruchtbaren Boden, sprich in ein erneuertes Herz fallen. Wie bei Lydia aus Thyatira, von der wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und somit ist der Seemann im Gleichnis niemand anderes als Gott selbst, der dreieinige Gott. Nach dem Willen und Ratschluss des Vaters handeln der Sohn und der von beiden ausgehende Heilige Geist in dieser Welt an den Menschen. Der Seemann weiß genau, wann und wo er sehen muss und ebenso weiß Gott, wann und wohin er seine Verkündiger sendet. Die das Evangelium verkünden, tun das nicht in eigener Autorität, sondern als Diener des Herrn. So war es bei den Propheten, die nicht ziellos durchs Land liefen, sondern zu genau bestimmten Orten. So war es bei den Aposteln, die vom Geist Gottes auf ihren Missionsreisen gelenkt wurden, die in den einen Landstrich geschickt und von dem anderen ferngehalten wurden. Und auch heute, wo der unterschiedslose Befehl gilt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, können wir doch zumindest im Nachhinein beobachten, wie der Seemann zielgerichtet das Land abläuft und dort sät, wo es ihm gut erscheint. Um unser Gleichnis ein wenig fortzuführen, ein Seemann wird beispielsweise nicht in die Stadt gehen und sein Saatgut auf dem Marktplatz ausstreuen. Ebenso wenig wird er aufs Meer hinausfahren und es ins Wasser werfen. Nein, er sät auf dem Feld, dort, wo er Frucht erwartet. Aber auch dort fällt viel daneben und das ist gerade der Inhalt unseres Textes. Damit sind wir bei der Bedeutung des Feldes oder allgemeiner gesprochen des Bodens, auf dem der Same in unserem Gleichnis fällt. Der steht für die Hörerschaft, für alle, die auf die eine oder andere Weise unter das Wort Gottes kommen. Viele werden vom Wort erreicht, zumindest äußerlich, aber nicht bei allen findet es dauerhaft Eingang. Betrachten wir das Gleichnis bitte auch aus der richtigen Perspektive. Im Mittelpunkt steht hier nicht der Seemann und seine Pläne und seine Arbeit und seine Fürsorge, ohne die gar nichts geht. Im Mittelpunkt steht hier die Aufnahme der Saat durch den Erdboden. Denn der Boden ist das Volk, das sind die Zuhörer, die hier angesprochen werden. Wie reagieren sie auf das Wort vom Reich der Himmel? Die Menschen werden von Gott als verständige, als rationale Geschöpfe mit seinem Wort konfrontiert und damit zur Verantwortung gerufen. An Gruppen von Hörern, die der Herr in seinem Gleichnis andeutet. Die erste Gruppe von Hörern wird verglichen mit einem Weg am Rande des Feldes. Die einzelnen kleinen Parzellen sind von kleinen Trampelfaden umgeben, auf denen im Laufe der Zeit der Boden steinhart getreten wurde. So hart, dass die Samen, die darauf fallen, über ihn hinwegkullern und die Schar von Krähen und anderen Vögeln, die hinter dem Seemann lauern, sofort hinstürzen und sie aufpicken. Hiermit werden die Hörer des Evangeliums beschrieben, die äußerlich vom Wort berührt werden, so wie die Saat auf den Boden fällt und ihn somit berührt. Aber nichts dringt ein, nichts bleibt hängen. So wie die Saatkörner über den Trampelpfad kullern, so perlt das Wort Gottes an diesen Hörern ab. Worin liegt das Problem? Was ist die Ursache? Liegt es an den Saatkörnern? Sind sie nicht stark genug, um den harten Boden zu durchdringen? Oder ist der Seemann vielleicht zu ungeschickt? Hat er vielleicht nicht den richtigen Schwung, um die Saat wirksam in diesen Boden zu bringen? Nein, es liegt nicht am Saatgut, es liegt auch nicht am Seemann. Es liegt nicht am Wort und auch nicht an dem, der es verkündet, oder an der Art und Weise oder Länge oder Breite oder Tiefe der Verkündigung. Nein, das Problem liegt beim Boden, bei den Hörern. Sie fallen in die Sünde, dass sie dem Wort Gottes nicht mit dem nötigen Ernst begegnen. Manchmal fallen auch wir in diese Sünde. Wir finden die Predigt zu lang, zu kompliziert, tiefschürfend vielleicht. Vielleicht ärgern wir uns auch, weil wir uns durch eine Aussage unangenehm berührt und ertappt fühlen und uneinsichtig sind. Gründe lassen sich viele finden. Unsere Gedanken schweifen folglich ab zu anderen Dingen, die vermeintlich wichtiger sind. Das Programm für den Nachmittag, die Arbeit oder Sportereignisse und so weiter. Wir hören den Prediger noch irgendetwas sagen, aber wir verstehen es nicht. Wir erkennen nicht die Bedeutung für uns. Wir lassen das Wort keinen dauerhaften Eingang finden. Das Wort geht buchstäblich zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder heraus. Und somit hat der Satan leichtes Spiel, das Evangelium zu rauben. Das ist seine Taktik. Er will verhindern, dass der Herr seine Gemeinde durch sein Wort zu sich ruft und sammelt. Denn er weiß, dass an dem Tag, an dem das letzte Kind Gottes durch den Heiligen Geist mittels des Evangeliums wirksam ins Leben gerufen wird, dass dann seine Zeit in dieser Welt abgelaufen ist. Und das Urteil, das schon vor 2000 Jahren auf Golgatha über ihn gefällt wurde, dann endgültig vollstreckt wird. Das Mittel, die Gemeinde zusammenruft, muss sabotiert werden. Darin sieht der Teufel seine Chance. Denn er ist nicht dumm. Jedenfalls nicht so dumm, wie die angeblichen Christen, die dem Wort Gottes nur eine äußerst marginale Rolle beimessen. Der Satan weiß um die Kraft des Evangeliums, Gottes Volk zu retten. Und darum lässt er keine Gelegenheit verstreichen, die sich ihm bietet, um die Menschen dem Evangelium zu entfremden und sie hinzulenken in Gefilde, die ihnen mehr zusagen, die ihnen eine bessere Unterhaltung bieten. Wer ist schuld daran? Wer kriegt die Schuld, wenn die Saat auf dem Weg von den Vögeln aufgepickt wird? Auch hier ist es in der Perspektive unseres Predigttextes der Boden. Die uninteressierten Hörer. Sie sind es, die sehen und nicht erkennen und hören und nicht verstehen. Sie haben ihr Herz verhärtet, so wie der Boden hart ist. Sie haben es dem Satan zugeneigt, sodass er, bildlich gesprochen, das Wort, das in dieses Herz fällt, mit Leichtigkeit wie von einem Silbertablett wieder herunternehmen kann. Ganz anders dagegen ist es bei den anderen. Bei denen, die durch den guten, den aufgelockerten Ackerboden bezeichnet werden. Sie nehmen das ausgesäte Wort auf. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Einige bringen viel Frucht, andere weniger. Einige stehen im Glauben stark, andere sind schwach. Einige saugen jedes Wort auf, sinnen darüber nach und richten sich daran aus. Andere fassen mit Mühe die Hauptgedanken. Und bei diesen Unterschieden haben wir nicht nur an verschiedene geistige Anlagen zu denken, sondern auch an verschiedene Etappen oder Umstände in unserem Leben. Ein Kind wird die Botschaft des Evangeliums anders aufnehmen und verarbeiten als ein älterer, erfahrener Christ. Ein angefochtener Bruder wird es anders aufnehmen und anwenden als ein selbstsicherer. So ist die Bilanz am Ende des Tages immer unterschiedlich. Zweite Gruppe, die im Gleichnis negativ beschrieben wird, wird mit felsigem Boden verglichen. Hierbei ist an eine vergleichsweise flache Erdschicht zu denken, die auf durch und durch felsigem Untergrund liegt. Oftmals ist diese Erde vom Feld herübergeweht, sodass sie das Felsplateau bedeckt und das Ganze von Weitem sogar wie ein normaler Acker aussieht. Nun ist es so, dass diese Erde auf dem harten Untergrund wie in einer schützenden Schale liegt. Sie hält die Wärme und die Feuchtigkeit lange und ist somit sehr fruchtbar und empfänglich für die Saat. Besser selbst als gewöhnlicher Ackerboden in der Nachbarschaft. Die Saat geht schnell auf, aber sie schlägt keine tiefen Wurzeln. Nach wenigen Zentimetern stoßen die Wurzeln auf den Fels. Es kommt nun die Trockenzeit. Dann hört auch dieses fruchtbare Land mit der Zeit auf. Und das Schlimme, die Wurzeln der Pflanzen können nicht tiefer hinabdringen, um sich aus der Tiefe des Bodens Wasser und Nährstoffe zu suchen. Der Felsen ist im Weg. Sie verkümmern und gehen schnell ein. Wie ist dieses Bild aus der Natur in das Reich der Himmel zu übertragen? Wo findet sich dieses Ackerland im Umfeld der Gemeinde Gottes wieder? Vor allem in vielen emotionsgeladenen, begeisterungsfähigen Neubekehrten. So müssen wir die Erklärung Jesu verstehen. Sie hören das Evangelium zum ersten Mal und sind in einer eigenartigen Weise hin und weg. Sie sind angetan, sie sind begeistert, das Ganze nimmt fast ekstatische Züge an. Der Same scheint auf sehr fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Sofort keimt das Wort auf und ehe man sich versieht, sind wunderbare Früchte zu sehen. Ein neues Leben im Geist wird in aller Fülle sichtbar. Meist zum großen Nutzen für die Gemeinde. Diese begeisterten jungen Glieder sind in vieler Hinsicht ein Vorbild. Sie bringen sich ein, sie helfen überall mit. Sie können nicht abseits stehen. Aber wie lange hält das an? Was geschieht, wenn die Sonne anfängt zu brennen? Wenn es Probleme gibt? Wenn Verfolgung eintritt? Wenn die erste Euphorie aufgebraucht ist? Dann zeigt sich leider zuweilen, dass die Bekehrung doch nicht so tiefgreifend war, dass der Glaube doch nicht so stark ist, dass kein fester Halt da ist. Denn jetzt, wo es drauf ankommt, mit den Wurzeln hinabzutauchen in die tieferen Schichten der Erde, dorthin, wo die Lebensreste sind, also mit festem Glauben Christus zu ergreifen, unser Leben, dann ist das felsige Gestein im Weg. Und es gibt kein Durchkommen. Und ohne Wasser und Nährstoffe und in dem kargen Boden auf sich allein gestellt, geht die Pflanze zugrunde. Da, wo eigentlich Christus als wasserspendender Fels sein sollte, da ist jetzt ein Stein des Anstoßes. Denn so sicher wie die Trockenzeit in Galiläa Einzug hält, so sicher kommen die Verfolgungen über die Gemeinde. Mal sind es nur sanfte Verleitungen, mal ist es ein spöttisches Wort, mal eine ärgerliche Zurechtweisung wegen des Unsinns, den man sich da hingibt. Mal sind es ernste Probleme im Arbeitsumfeld, wenn wir uns weigern, die Wege des Herrn zu verlassen, zum Beispiel um einer kleinen Betrügerei mitzumachen oder anderes. Um nicht zu reden von wirklicher körperlicher Verfolgung, die wir hierzulande glücklicherweise noch nicht erfahren, auch wenn die Vorboten sich schon angekündigt haben. Und der Biele dahin. Sie bringen nicht nur weniger Frucht, sondern sie sterben ganz ab. Ihr Leben war nicht fest verwurzelt in Christus, sondern oberflächlich. Ein schöner, kurzer Schein. Und wie sieht es mit den Saatkörnern und Pflanzen in dem tiefen, nachhaltigen Ackerboden aus? Viel besser. Ihre Wurzeln dringen tief. Der Glaube ist fest in Christus verankert. Alles Leben wird nicht aus oberflächlichen Quellen gezogen, sondern tief aus dem Wort des Herrn. Und so kann man auch in der Verfolgung standhalten. Wir wollen wachsam sein, dass wir nicht nur oberflächlich, emotional, gefühlsmäßig auf das Wort antworten. Natürlich ist es nicht verboten, Gefühl zu zeigen. Aufgrund unserer Beschaffenheit ist völlige Emotionslosigkeit auch undenkbar. Wovor der Herr uns aber warnt, ist die falsche, nämlich vorschnelle Begeisterung und Betriebsamkeit, die einem falschen, oberflächlichen Verständnis des Evangeliums folgt. Und das erste Gefühl, die erste Emotion, wenn wir das Evangelium verstehen, wenn wir es recht bedenken, ist ja eigentlich nicht Freude, sondern Trauer. Trauer über unsere Sünden. Angst vielleicht sogar vor dem Zorn Gottes. Bekümmertheit darüber, dass wir Gottes unser sündiges Leben erzürnen und von ihm getrennt sind. Denken wir an Jesajas erste Antwort, als Gott sich ihm offenbarte. Wehe mir, ich bin verloren. Und selbst dieses Bekenntnis ist nichts Einmaliges, das abgehakt wird und nie wieder eine Rolle spielt, sondern es geschieht wieder und wieder, wenn wir unter das Wort kommen und Gott uns in seinem Wort entgegentritt. Aber dann werden wir auch zum Kreuz getrieben. Dann suchen wir Zuflucht und Rettung bei Christus. Und dann finden wir nicht nur Vergebung, sondern auch Dankbarkeit und Freude. Echte Freude über Gottes Gnadengeschenk in seinem Sohn. Und davon ausgehend Freude am Leben, auch unter dem Joch Christi. Freude daran, selbst das Kreuz aufzunehmen auf der irdischen Pilgerschaft. Und Zuversicht finden wir. Zuversicht, der Hitze der Welt zu widerstehen, indem wir uns ganz und gar Christus anvertrauen. Dann erreichen die Verfolger genau das Gegenteil. Wir fallen nicht um und gehen ein und sterben, sondern wir klammern uns noch fester an unsere Lebensquelle Christus, die uns im Evangelium dargeboten wird. Bodengruppe zu besprechen. Sie handelt es sich offenbar um gute Erde. Weder ist sie festgetrampelt, noch ist es eine dünne, trügerische Schicht auf hartem Felsgestein. Es ist guter, lockerer, fruchtbarer Boden. Aber das Problem ist, an dieser Stelle wachsen schon andere Pflanzen. Und zwar Dornen, Unkräuter. Der Platz ist belegt. Nicht nur an der Oberfläche, sondern vor allem darunter. Alle verfügbaren Nährstoffquellen sind in Benutzung. Das frische Saatkorn hat kaum eine Gelegenheit aufzugehen und wird bald von den Unkräutern überwuchert und erstickt und stirbt und bringt keine Frucht. In der eigenen Auslegung deutet der Herr Jesus die Dornen als Sorge dieser Weltzeit, als Betrug des Reichtums und wenn wir die Parallelstellen in Markus 4 und Lukas 8 hinzuziehen, auch als Begierden nach anderen Dingen bzw. Vergnügungen des Lebens. Alle diese Dinge hängen miteinander zusammen und bilden die Dornen auf diesem Boden. Da wäre zum einen die Sorge dieser Weltzeit, die Sorgen allgemeiner Art, ungünstige politische Entwicklungen, Kriegsgefahr, Missernten, Klimakatastrophen. Und sie alle berühren das persönliche Befinden. All diese Dinge sind deshalb besorgniserregend, weil wir fürchten, sie könnten auf die eine oder andere Art auf uns persönlich zurückfallen. Und wo eine gute Portion Vorsicht und Besorgnis im Alltag gut und angebracht ist, artet es hier aus in ein ganzes Gestrüpp, das alles andere überlagert und erstickt. Vor allem unser Glaubensleben. Das Wort Gottes, das uns doch gerade in solchen Lagen Trost und Halt bieten soll, kann nicht mehr durchdringen. Ähnlich ist es bei dem betrügerischen Reichtum. Von ihm versprechen wir uns Sicherheit und Freiheit. Aber nicht im Geld liegt unsere Sicherheit, sondern in Christus. Auch hier ist es also wieder das Wort Gottes, in dem uns Christus offenbart wird, das zur Seite gedrängt und überlagert wird. Und die Vergnügung des Lebens. Es ist halt interessant zu erwähnen, dass im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes zwei verschiedene Wörter für Leben verwendet werden. Das eine Wort heißt Bios. Das bezeichnet das allgemeine, ich nenne es mal Vegetieren. Das andere Wort heißt Zoe. Das bezeichnet das neue Leben, das ewige Leben, das Leben in Christus, in der Gemeinschaft Gottes. und zum Ausdruck Vernügungen des Lebens wird, das wird niemanden überraschen, das Wort Bios verwendet. Die Vergnügungen betreffen die reine biologische Existenz hier auf der Erde. Weiter als der irdische Horizont reichen die Gedanken hier nicht. Das vergängliche Dasein wird zum Mittelpunkt, ja zum alleinigen Lebensinhalt. Und so sind wir wieder sehr empfänglich für die Sorgen der Weltzeit, denn die Weltzeit, also das Hier und Jetzt, ist dann alles, was zählt. Und auch der Reichtum kann uns wieder leichter führen, denn gerade er verspricht für das Hier und Jetzt die größtmöglichen Annehmlichkeiten. Die Vergnügungen des vergänglichen Lebens gewinnen also die Oberhand über die Freuden des ewigen Lebens. Die Dornen wachsen und wuchern. Hier und da ist noch Platz für das Wort Gottes, hier und da fällt es auf fruchtbaren Boden, aber nicht lange und es wird erstickt. Schnell werden die Gedanken wieder vom Alltag eingeholt, von der Arbeit, von der Schule, vom Urlaub, von der Geburtstagsparty, von unseren irdischen Sorgen. Machen wir uns nichts vor, auch unser Glaubensleben ist sehr oft von diesen Dornen überschattet. Und entsprechend sehen auch die Früchte unseres Glaubenslebens aus. Auch hier finden wir also als Gegenstück die Pflanzen im guten Erdboden, die unterschiedliche Früchte hervorbringen. Auch wir haben unsere Sorgen und Anfechtungen, aber wir wollen sie auf Gott werfen. Er lenkt alles. Ohne seinen Willen fällt nicht ein Haar von unserem Kopf. Er gibt uns die Waffenrüstung, mit der wir den Verführungen entgegentreten können und die uns hilft, sie zu entlarven. Das Wort Gottes verschafft uns sozusagen die richtige Perspektive aufs Leben. Lasst uns darum auf dieses Wort Acht geben. Lasst uns die Ermahnungen aus dem Gleichnis vom Sämann beherzigen und täglich aufs Neue zurückkehren zur Quelle unseres Lebens, zum Evangelium von Jesus Christus, sodass wir im Glauben an ihn wachsen und immer tiefer und fester Wurzeln schlagen. Denn dann bringen wir Früchte, die Gott gefallen und die uns persönlich und für uns alle als Gemeinde von Nutzen sind. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.